Ja, guten Abend, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass ich schon zum zweiten Mal in diesem Jahr hier bei euch sein darf. Und heute Abend muss ich mich auch nicht mehr lange vorstellen, hoffe ich, denke ich. Und wir können gleich loslegen mit dem Thema, das hier angeschlagen ist. Ich hoffe, dass es alles sehen können, dass niemand da um die Ecke gucken muss. Der Christ in der Beziehung zu seinen Geschwistern. Wenn ihr fragt, wie ich gerade darauf komme, nun, ich habe gehört, dass ihr euch anschickt, Gemeinderäume umzubauen. Und das soll ja nun nicht jahrelang dauern, wie bei uns in Hünfeld, wo ich gerade herkomme, wo ich heute Nachmittag aufgebrochen bin. Wir bauen tatsächlich schon seit August 2002. Also das sind jetzt 4 Jahre und bald 4 Monate sind wir an einem Bau. Nicht, weil der so groß ist wie die Hagia Sophia in Istanbul, sondern weil 2 Hände voll Brüder im Wesentlichen dieses Gemeindehaus für etwa 200 Personen hochgezogen haben. Wir sind ja auch schon drin seit ein Vierteljahren etwa, aber es ist immer noch nicht fertig. Da gibt es noch einiges zu tun. Wir haben einen Einweihungstermin festgelegt auf 14. Oktober 2007. Jetzt ist Land in Sicht, darauf arbeiten wir zu und ich hoffe, dass ihr da uns weit voraus seid mit eurer Einweihung von euren Räumen. Man sagt nämlich Folgendes: Wenn eine Gemeinde baut oder umbaut, dann ist sie nachher nicht dieselbe. Entweder sie ist in der Bauzeit näher zusammengewachsen oder es ist ein bisschen auseinandergebröckelt. Weil beim Bauen, da gibt es auch Brüder, die haben so einen Sachverstand, die sagen, hier muss der Pfeiler hin und hier muss das Fenster hin und da dies und da jenes. Und andere, die sehen das dann ein bisschen anders. Oder Schwestern, wenn es dann an die Ausgestaltung geht, hier die Wand, die muss blau und die muss rosa und dann kann es da Probleme geben, ja. Und noch etwas ist so, das Vergleichen, oh, der Bruder ist jeden Samstag und jeden Abend auf der Baustelle und diese Schwester hat schon 4-mal Essen gebracht, ja, und die noch gar nicht, dann geht auf einmal das los, das Vergleichen, und vom Vergleichen kommt viel Not. Das sind alles Dinge, die hoffentlich nicht bei euch passieren werden, aber die woanders schon passiert sind. Und man darf ja darüber mal reden, auch über so ein ganz menschlich praktisches Thema. Ich möchte einen Text aus dem Alten Testament zugrunde legen und den auch wirklich auslegen. Josua 22. Josua 22, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte mit auf. Und während ihr das tut, will ich ein paar Vorbemerkungen machen. Da müsst ihr dann aber doch wieder hierher schauen. Ihr müsst nicht, aber ihr könnt. Ihr seht hier eine echte Satellitenaufnahme des Landes Israel, die ich aber nicht selber gemacht habe. Und zwar seht ihr hier oben den See Genezareth und hier unten das Tote Meer. Der liegt schon 200 Meter unter Meeresspiegel, das Tote Meer etwa 400 Meter. Der tiefste bewohnte Punkt der Erde ist hier am Toten Meer. Und ihr seht, da fließt der Jordan. Der entspringt hier oben in den Golanhöhen. Nebenbei bemerkt, ein Grund, warum Israel niemals die Golanhöhen hergeben wird. Da hängt ihre ganze Wasserversorgung dran. Werden sie niemals hergeben, ja. Syrien hätte das gerne zurück, aber das gehört zu israelischem Territorium nach biblischer Definition. Und dann fließt der Jordan hier runter ins Tote Meer. Und da verdunstet er wieder. Und als Israel von Ägypten kam, da kamen sie hier rauf und da waren sie hier im sogenannten Ostjordanland. In der Bibel wird das Gebiet Land Gilead genannt. Land Gilead, heutiges Jordanien. Und als die Stämme Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse sahen, dass das auch eine schöne Gegend wäre, wo man auch wohnen könnte, da sagten die zu Mose, lass uns doch hier wohnen, wir wollen gar nicht ins Land Kanaan, hier, das genügt uns. Und Mose erlaubte es ihnen unter einer Bedingung. Er sagte, okay, oder das hat er nicht gesagt, aber so ähnlich, ja. Ihr dürft hier wohnen bleiben, wenn ihr vorher mitkommt und uns helft, dieses Gebiet in Besitz zu nehmen, den anderen 9,5 Stämmen. Und wenn wir das Gebiet in Besitz genommen haben, dann könnt ihr zurückziehen und euch hier ansiedeln. Alle verstanden? Das ist die Voraussetzung, um jetzt hier Josua 22 verstehen zu können. Lesen wir ab Vers 1 bis 6. Josua 22, 1. Damals rief Josua die Rubeniter und die Gattiter und den halben Stamm Manasse zusammen und er sprach zu ihnen: Ihr habt alles gesehen, ihr habt alles gehalten, was Mose, der Knecht des Herrn, euch geboten hat und habt meiner Stimme gehorcht in allem, was ich euch befohlen habe. Ihr habt eure Brüder nicht verlassen, diese lange Zeit bis zum heutigen Tag, und habt das Gebot des Herrn eures Gottes treu gehalten. Nun aber hat der Herr, euer Gott, euren Brüdern Ruhe verschafft, wie er zu ihnen geredet hatte. Die hatten jetzt dieses Land Kanaan grob eingenommen. Nun denn kehrt um und geht wieder zu euren Zelten in das Land eures Eigentums, das Mose, der Knecht des Herrn, euch jenseits des Jordan gegeben hat, also im Ostjordanland. Nur achtet genau darauf, das Gebot und das Gesetz zu tun, das Mose, der Knecht des Herrn, euch befohlen hat, den Herrn, euren Gott, zu lieben und auf allen seinen Wegen zu wandeln und seine Gebote zu halten und ihm anzuhängen und ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen, mit eurer ganzen Seele. Und Josua segnete sie und entließ sie, und sie gingen zu ihren Zelten. Bis hierhin ist der Himmel hell, alles in bester Ordnung. Die 12 Stämme waren in Eintracht, in Harmonie, hatten jetzt dieses Land Kanaan erreicht, große Freude, alles bestens, aber es ziehen bereits dunkle Gewitterwolken am Horizont auf, und wir werden gleich sehen, wie es zu einer erbitterten Auseinandersetzung im Volk Gottes kommt und wie Spannungen entstehen. Die Ursache von Spannungen. Lass uns weiterlesen, Vers 9 und Vers 10. Da kehrten die Söhne Ruben und die Söhne Gad und der halbe Stamm Manasse zurück und zogen fort von den Söhnen Israel von Silo, das im Land Kanaan liegt, da stand auch die Stiftshütte, um ins Land Gilead, in das Land ihres Eigentums zu ziehen, in dem sie sich ansässig gemacht hatten auf Befehl des Herrn durch Mose. Die ziehen also jetzt rüber über den Jordan in ihr Gebiet östlich des Jordan. Und als sie in die Bezirke des Jordan kamen, die noch im Land Kanaan liegen, da bauten die Söhne Ruben und die Söhne Gad und der halbe Stamm Manasse dort einen Altar am Jordan, einen Altar groß von Aussehen. Schauen wir uns das nochmal an. Hier ist also das Land Israel, von Weltall aus gesehen. Hier ist das Kernland Israel. Und hier drüben das Ostjordanland. Und die Stämme ziehen zurück und bauen dort unten in der Jordanebene. Wir wissen jetzt nicht genau, ob es hier war oder da, ja. Irgendwo hier unten in der Jordanebene, noch auf dem Gebiet von Israel, bauen sie diesen Altar. Was war ihr Motiv? Warum haben sie das gemacht? Sie wollten nicht etwa auf diesem Altar Opfer darbringen. Man unterscheidet im Alten Testament Opferaltäre und Zeugnisaltäre, die aufgerichtet wurden, um zu bezeugen: Wir haben den lebendigen Gott erlebt. Wir haben ihn erfahren in unserem Alltag, in unserem Leben. Und das sollte ein Zeugnisaltar sein, kein Opferaltar. Und sie wollten damit bezeugen, eine Tatsache: Wir 12 Stämme Israels, wir gehören zusammen, auch wenn wir jetzt in Zukunft geografisch getrennt sind durch den Jordan. Der Jordan ist eine starke geografische Grenze. Das können wir uns doch gut vorstellen, wir als Deutsche. Wir hatten ja auch mal 40 Jahre lang ein Volk getrennt, lebend in Ost und West. Da war kein Fluss dazwischen, sondern der sogenannte eiserne Vorhang. Und es war doch ein Volk und gehörte zusammen und ist jetzt auch wieder auf dem Papier ein Volk und zusammen, aber es muss ja bekanntlich noch zusammenwachsen, was zusammengehört. Und so war das hier auch, die wollten ausdrücken: Wir gehören zusammen, Auch wenn wir jetzt hier auf dem Gebiet leben und unsere Kinder und unsere Enkel, wir wissen das ja noch, dass wir zusammengehören, aber unsere Enkel, werden die das auch noch wissen? Und damit das nicht in Vergessenheit gerät, bauen wir hier diesen Altar als Zeugnis, wir gehören alle zusammen. Das war eine wunderbare Sache. Das war ein gutes Motiv. Das war sogar edel, das war geistlich, das war ganz in Ordnung. Aber, habt ihr das auch schon mal gemerkt? Man macht etwas und man meint es gut, aber es wird völlig anders aufgefasst. Jemand hat mal gesagt, was ist das Gegenteil von gut? Gut gemeint. Manchmal meinen wir etwas gut, aber entweder ist es nicht gut gemacht, wie es in einem Lied heißt, oder es kommt ganz anders an, es wird ganz anders aufgenommen. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Jemand grüßt den anderen besonders freundlich. Ganz besonders freundlich so. Und er denkt, warum grüßt er mich so freundlich? Will er mich auf den Arm nehmen? Will er mich provozieren? Warum grüßt er mich so auffällig freundlich? Und schon entsteht irgendwie ein Misstrauen, ein Argwohn. Schlechte Gedanken. Wir denken ja oft immer gleich das Schlimmste. Ja? Nehmen immer gleich den schlimmsten Fall an, den es geben könnte. Worst case. Und jemand schenkt einem anderen ein bestimmtes Buch zum Geburtstag, zu Weihnachten, bei einem anderen Anlass. Und der guckt sich das Buch genau an und denkt, was will der mir denn durch die Blume hier sagen? Er will mir doch mit dem Buch was sagen. Und dann guckt er das ganze Kapitel durch, die Inhaltsverzeichnis, und denkt, was will die mir hier durch die Blume sagen mit dem Buch? Dabei war da überhaupt kein argwöhnischer Gedanke dahinter oder kein schlechter. Jemand übernimmt aus Liebe zum Herrn Jesus und aus Liebe zu den Geschwistern in der Gemeinde einen Dienst, irgendeinen Dienst. Und andere denken, warum macht die das schon wieder? Die drängt sich immer nach vorne. Immer schnappt sie den anderen die Sachen weg. Ja? Oder er. Ganz egal, wer das, ob das jetzt ein Bruder oder eine Schwester ist. So kann es Dinge geben, die irgendjemand macht. Er meint es gut, er meint es sogar sehr gut, aber der andere kriegt es in den falschen Hals, wie wir sagen. Um das noch auf die Spitze zu treiben, muss ich euch erzählen, was wir einmal erlebt haben. Wir waren im Urlaub, kann ja nicht anders sein, natürlich in Österreich, in Kärnten, wo wir immer in Urlaub hingehen. Das ist ja auch praktisch, wenn die Schwiegereltern in einem wunderschönen Skigebiet wohnen, wo andere viel Geld bezahlen, um dorthin fahren zu können. Und dann haben wir von dort, es war beim Sommer, eine Karte geschrieben, eine Postkarte. Wir haben uns schon lange abgewöhnt, allen Leuten eine Postkarte zu schicken, da kann man arm werden bei. Aber in diesem Fall haben wir einer Schwester eine Karte geschrieben. Und die hat sich auch gefreut und hat die an den Küchenschrank gesteckt. Da kommt eine andere Schwester dort zu Besuch, war ein bisschen neugierig, wir Brüder sind wissbegierig, Schwestern sind manchmal neugierig. Und dann hat sie die Karte abgenommen von der Wand da und sieht die Blocks. Die Blocks haben der eine Karte geschrieben aus dem Urlaub und mir nicht. Und hat dort schon ihren Unmut so ein bisschen rausgelassen, aber als wir dann zurückkamen, hat die uns eine Szene gemacht, warum wir der eine Karte geschrieben haben und ihr nicht. Wir würden nicht alle gleich behandeln in der Gemeinde und so weiter. Gab ein Mordsgedöns und wir mussten schauen, dass das wieder auf den Boden kam. Ich habe hinterher zu meiner Frau gesagt, ist das denn möglich? Ist denn so etwas möglich? Also wenn man 25 Jahre in Gemeindearbeit steht, ist einem nichts Menschliches mehr fremd, glaubt es mir, ja, gar nichts. Und das war aber so der Gipfel an Dingen, wo wir nur noch den Kopf schütteln konnten. Aber sowas ist passiert. Ich erzähle euch kein Märchen, das ist eine reale Begebenheit, real existierende Gemeinde. Nun, und so ist das manchmal, auch in den besten Gemeinden, in den besten Familien kann das passieren. Jemand sagt etwas, tut etwas, lässt etwas. Der andere guckt durch seine Augen, schaut das an, interpretiert es ganz anders, kriegt es in den anderen Hals, in den es gar nicht passt und gehört, und schon entsteht irgendwie Spannung. Und zwei Dinge sind mir hier aufgefallen, wie das jetzt hier weiterging, müssen wir erst lesen, Vers 11 und 12. Da sind mir zwei Dinge aufgefallen. Lesen wir weiter, Vers 11. Und die Söhne Israel hörten sagen, siehe, die Söhne Ruben und die Söhne Gad und der halbe Stamm Manasse haben den Altar gebaut vor das Land Kanaan, in den Bezirken des Jordan, nach der Seite der Söhne Israel. Und als die Söhne Israel es hörten, versammelte sich die ganze Gemeinde der Söhne Israel nach Silo, um gegen sie zum Krieg hinaufzuziehen. Die haben das Kriegsbeil ausgegraben, wegen dem Altar, der gut gemeint war. Schaut mal, liebe Geschwister, Vers 11. Und die Söhne Israel hörten sagen. Merken wir, die Information, die war sehr, sehr dünn. Sie hörten sagen. Es wird gar nicht erwähnt, von wem sie das gehört haben. Das war auf jeden Fall eine gefärbte Information. Vielleicht war das so rübergekommen. Habt ihr schon gehört, was die da gemacht haben in der Jordanebene? Die haben einen riesen Altar gebaut. Wer weiß, wem die da opfern wollen? Ja, versteht ihr? Wenn das so rübergekommen ist zu den Stämmen, die hier zurückgeblieben sind, dann verstehe ich, warum die Alarmstufe rot gekriegt haben. Denn Israel hatte einige Zeit zuvor Götzendienst getrieben, hatte dem Baal Peor geopfert, da hatte Gott Gericht gegeben und es hatte viele tausende Tote gegeben in Israel. Das saß ihnen noch im Nacken. Und jetzt hören die, die haben schon wieder ein Altar da gebaut, da geht schon wieder sowas los und deswegen waren die alle sofort auf 180. Das könnte sein, wenn das so rübergekommen ist. Auf jeden Fall ist das nicht ungefährlich, diese Informationsquelle. Hast du schon gehört? Weißt schon das Neueste? Hast schon mitgekriegt, was die gemacht hat und der? Wie viele Spannungen gibt es auch manchmal unter uns, weil irgendjemand gesagt hat, hast du schon gehört? Wie viel Klatsch wird weitergegeben? Wie viel ungesichertes Gerede? Wie viel unverbürgte Information? Wie viel Vorurteile? Ein Mann, der beim Evangeliumsrundfunk lange Zeit für die Seelsorgeabteilung zuständig war, war Kurt Scherer. Und er sagte in einem seiner Bücher diesen Satz: Die üble Nachrede durch Christen ist auf dem besten Wege, Satans wirkungsvollste Waffe zu werden, um die Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde Jesu zu zerstören. Üble Nachrede, böses Reden über Geschwister, mit denen man am Morgen, am Sonntagmorgen noch beim Brotbrechen zusammen war, aber am Nachmittag kann man sie bei einer guten Tasse Kaffee total durch den Kakao ziehen. Das bringen wir fertig. Das ist alles, das habe ich auch schon geschafft. Und das fällt gar nicht so schwer. Weil Leute, die nicht da sind, über die kann man so leicht negativ reden. Dabei stehen nicht anwesende Geschwister immer unter dem Schutz Gottes. Und da müssen wir aufpassen, wenn es da heißt, hast du schon gehört, ich habe da auch so einen Spezialisten. Wenn der anruft, da gehe ich innerlich schon in Hab-Acht-Stellung, weil ich genau weiß, jetzt kommen wieder die ganzen Verkehrtheiten von den allen Christen und Leitern und so weiter, ja. Und ich habe ihm schon gesagt, hör auf, ich will das nicht mehr hören. Lass uns über was Vernünftiges reden. Die Bibel sagt, was gut ist, was Segen bringt, was nützlich ist, was fördert, was wohllautet, darüber sollen wir reden. Das ist so eine Sache mit unserem Reden, ist nicht mein Thema heute Abend, aber einen Satz will ich euch noch sagen. Mutter Eva von Thiele Winkler, die hat mal Hudson Taylor in China besucht. Und dann kam sie zurück nach 6 Wochen, Gemeinschaft mit Hudson Taylor. Und dann hat sie gesagt, ich habe in Hudson Taylor den vollkommen geheiligten Christen kennengelernt. Denn er hat in diesen 6 Wochen kein einziges Mal positiv über sich und kein einziges Mal negativ über andere Menschen gesprochen. 6 Wochen lang. Hudson Taylor. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal geschafft habe. 6 Wochen lang nicht negativ über andere zu reden. Versteht mich nicht falsch. Manchmal müssen Dinge gesagt werden. Auch in der geistlichen Beurteilung über Geschwister, wenn man in Verantwortung steht. Man muss manchmal über solche Dinge reden, aber dann kommt es immer noch darauf an, mit welcher Herzenshaltung wir das tun. Also schauen wir, üble Nachrede, Afterreden hat man das früher genannt, hinter dem Rücken böse reden, das ist nicht in Ordnung. Und noch was ist mir aufgefallen, da versammelte sich die ganze Gemeinde Israel in Silo, um gegen sie zu Felde zu ziehen. Auf die unsichere Information folgte eine viel zu schnelle Reaktion. Die haben spontan reagiert, sofort losgerasselt mit dem Säbel. Und ist das nicht bei uns manchmal ähnlich? Irgendetwas Unerfreuliches trifft auf unser Auge oder an unser Ohr und wir reagieren spontan. Eine gesunde Spontanität ist in Ordnung, aber diese Spontanreaktionen sind meistens falsch. Die kommen viel zu leicht aus dem Fleisch, aus dem alten Menschen. Die sind oft unangemessen, dann wird ganz schnell mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Und dann herrscht auch schnell der Grundsatz, wie du mir, so ich dir. So ist das doch, da müssen wir ehrlich sein, liebe Geschwister. Und ich will auch noch zwei Sachen sagen, die mir schon oft geholfen haben. Das eine habe ich von dem König Saul gelernt. Jawohl, man kann auch von Saul etwas lernen. Der junge Saul ist in vielen, vielen Dingen positiv und vorbildlich gewesen. Der alte ist dann böse abgestürzt, aber der junge Saul, von dem heißt es, als er zum König gesalbt worden war, da gab es ja auch einige Kritiker, ist immer so, diese Welt hat noch nie etwas angenommen, was sie nicht zuvor abgelehnt hätte. Ja? Und auch wenn irgendjemand in ein Amt gesetzt wird, es gibt immer Kritiker, immer. Und da gab es auch bei Saul Kritiker, die sagten, was soll der uns helfen? Na, da habt ihr gerade den Richtigen ausgewählt, ja, den Bock zum Gärtner gemacht. Was soll der uns helfen, sagten die. Und sie verachteten ihn, heißt es in 1. Samuel 10, Vers 27. Und dann steht ein großer Satz über Saul, ein echt großer Satz. Aber er tat, als hörte er es nicht. Punkt. Der hat die Ohren auf Durchzug geschaltet. Der hat gesagt, ach komm, ich habe doch auch schon Blödsinn geredet über andere. Jetzt nehme ich das mal nicht so hoch, jetzt hänge ich das nicht so hoch. Jetzt lasse ich das mal gerade großmütig durchgehen. Und ich sage ganz bewusst, liebe Geschwister, bei kleinen Sachen, wenn man mal so hört, der hat irgendwas Dummes gesagt, dann sollten wir großzügig sein und sagen, ach komm, er tat, als hörte es nicht. Ich rede jetzt nicht von Sachen, wo wir den anderen konfrontieren müssen, wo wir ihn wirklich zur Rede stellen müssen. Das werde ich auch gleich noch ansprechen, ja? Ich meine jetzt mal bei Sachen, die so durchgehen können, wo man auch mal großzügig sein kann. Noch etwas hat mir geholfen, außer dieser Reaktion von Saul. Etwas, das habe ich bei der Bundeswehr gelernt. Sogar da kann man etwas lernen, ja? Und zwar, bei der Bundeswehr kann sich jeder Soldat gegen Vorgesetzte beschweren. Auch gegen General kann man sich beschweren, aber erst nach Ablauf einer Nacht. Sehr weise. Nach Ablauf einer Nacht. Warum? Wenn man über eine Sache geschlafen hat, am nächsten Morgen sieht die Welt schon ganz anders aus. Es ist so. Man hat Abstand zu der Sache gekriegt und man denkt, ach komm, das ist doch gar nicht wert, ja? Lass gut sein. Und ich glaube, diese Regel, die filtert einen Großteil der Beschwerden raus. Die werden schon gar nicht mehr geschrieben. Aber ich war lang genug bei dem Haufen. Ich weiß auch, dass manche Leute die Beschwerde sofort schreiben und geben sie halt erst am nächsten Tag ab. Ja, das kann man dann auch nicht ändern. Aber egal, ist eine gute Regel nach Ablauf einer Nacht. Und so sollten wir das auch halten. Und wenn unerfreuliche Dinge kommen, manchmal kriegt man auch einen Brief. So ging es mir neulich. Ich habe einen Brief gekriegt. Ich war ganz perplex. Ich konnte es gar nicht fassen, was da ein Bruder geschrieben hat. Dann bin ich niedergekniet, wie der König Hiskia, habe den Brief ausgebreitet vor dem Herrn auf meinem Büroboden in meinem Büro und habe gesagt, Herr, sieh mal, was der Bruder hier schreibt. Und dieser Brief war per E-Mail. Ich hätte den gleich an hunderte Leute weiterjagen können. Das ist ganz gefährlich per E-Mail. Gleich mit ein paar Mausklicks geht der raus und der Hader wird vermehrt ins Zigfache. Und das habe ich nicht gemacht. Ich habe ein paar Tage lang nur gebetet und darüber nachgedacht, wie ich ihm antworten kann. Habe ihm geantwortet, habe ihn um ein Gespräch gebeten. Ein paar Tage später haben wir eine Stunde telefoniert und das Gespräch ging von Amerika nach Deutschland und von Deutschland nach Amerika. Aber es war gut und wir konnten die Sache klären und es ist aus der Welt geschafft worden. Bin ich dankbar. Also bitte nicht sofort spontan reagieren. Weise, besonnen. Ich will nicht sagen, dass mir das immer so gelungen ist. Ich muss ja auch erst lernen, ja. Aber ich hoffe, ich habe diese Lektion gelernt und passe da auf, wenn so etwas ist. Lesen wir noch drei Verse, dann haben wir schon den Bibeltext für heute Abend durchgearbeitet. Ich möchte aber da noch nicht schließen, ich habe noch etwas zu sagen. Vers 13 bis 15. Und die Söhne Israels sandten zu den Söhnen Ruben und zu den Söhnen Gad und zu dem halben Stamm Manasse ins Land Gilead Pinhas, den Sohn des Priesters Eleazar. Also das war der Enkel Aarons, ja, von dem Hohenpriester Aaron, der Enkel Pinhas. Und 10 Fürsten mit ihm, je einer von ihnen war das Haupt seines Vaterhauses in den Tausendschaften Israels. Und sie kamen zu den Söhnen Ruben und zu den Söhnen Gad und zu dem halben Stamm Manasse ins Land Gilead und redeten mit ihnen. Stellt euch vor, die haben zusammen geredet, bevor sie sich die Köpfe eingeschlagen haben. Haben sie geredet miteinander. Das ist gewaltig. Und damit sind wir schon hier gleich bei dem zweiten Punkt, der mir heute Abend wichtig ist, das Überwinden von Spannungen. Das Überwinden. Wir sahen bereits, dass die Spannungen innerhalb des Volkes Israel auf ein reines Missverständnis zurückgingen. Beide Seiten meinten es im Grunde gut, es fehlte nur das klärende Gespräch. Wie leicht hätte auch dieser Konflikt verhindert werden können, wenn die heimziehenden Stämme eine kurze Nachricht hinterlassen hätten. Wenn die an Josua eine Nachricht gesandt hätten, Josua, wir ziehen jetzt über den Jordan, aber wir bauen hier einen Altar, bleibt ganz ruhig, braucht keine Sorge haben, wir wollen hier nicht Götzendienst betreiben, wir wollen nicht vom Herrn abfallen, wir wollen im Gegenteil ausdrücken, dass wir alle zusammengehören, wir 12 Stämme, dann hätten die gesagt, wunderbar, macht das, der Herr segne euch, ja, und zieht in Frieden und alles wäre gut gewesen. Mit anderen Worten, hier fehlte auch ein bisschen die Kunst des in den anderen sich hineinversetzens. Oh, das war jetzt ein langes Wortgebilde, aber egal. Sich in den anderen hineinversetzen. Es gibt ja Menschen, die mögen das nicht. Die sagen, ist mir doch wurscht, was der andere denkt. Ja, ich gehe meinen Weg und dann gehen sie ihren Weg. Wie eine Planierraupe, walzen alles platt. Rechts und links gibt es nur verbrannte Erde und Hauptsache, sie gehen ihren Weg. Ja, das kann man machen, aber ich weiß nicht, ob das so geistlich ist und wie viel Scherben da dann am Wegesrand liegen bleiben. Es ist doch nicht ungeistlich, mal zu überlegen, wie kommt das an, was ich tue, was ich sage, was ich schreibe. Wie kommt das an? Das muss man doch, das gehört doch zur Reife und zur Liebe, zur Nächstenliebe. Auch zu überlegen, ich will doch niemanden in ein Missverständnis bringen oder gar verletzen oder vor den Kopf stoßen. Ich will das doch nicht. Aber wie gut, dass Israel nun zuerst den Priester Pinhas mit diesen 10 Leuten sandte und dann wurden durch das Gespräch die Motive der Stämme offenbar, die da den Altar gebaut hatten und schon konnten die Spannungen überwunden werden. Liebe Brüder und Schwestern, ich kann es heute Abend gar nicht deutlich genug machen, wie wichtig es ist, miteinander im Gespräch zu bleiben. Das gilt für alle Ehepaare unter uns. Das gilt für alle Familienglieder, auch zwischen den Generationen, im Gespräch bleiben. Auch die Schwiegertochter mit der Schwiegermutter im Gespräch bleiben. Manche denken ja, was ist flüssiger als Wasser? Schwiegermutter ist überflüssig, ja? Passt auf mit solchen Gedanken, ja? Pflegt eine gute Beziehung zu der Schwiegermutter und auch Schwiegersohn, Schwiegervater. Da ist viel Musik drin in diesen Beziehungen. Die Schwiegertochter hat immerhin den Sohn weggeheiratet, ja? Und das ist für jede Mutter eine ganz große Herausforderung. Passt gut auf diese Beziehung. Pflegt sie zwischen Schwiegermutter, Schwiegervater, Schwiegertochter, Schwiegersohn. Pflegt das gut, aber auch sonstige Beziehungen, auch in der Gemeinde und auch darüber hinaus am Arbeitsplatz, mit den Nachbarn, mit allen Menschen auf der Erde. Ich kann euch wirklich sagen, ich möchte von mir aus mit allen Menschen Frieden haben, so viel an mir ist. Ich möchte auf dem ganzen Erdboden niemanden haben, mit dem ich nicht im Frieden wäre, von mir aus gesehen. Ja? Die Bibel sagt, jagt dem Frieden nach. Und so viel an euch ist, habt mit allen Menschen Frieden. Ja, wenn der andere partout nicht will, hat schon Schiller gesagt, es kann der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Ja? Wenn der andere die Faust ballt und du reichst ihm die Hand hin, die offene Hand, und er ballt die Faust und verschränkt seine Arme und schlägt nicht ein, dann hat er den schwarzen Peter, dann ist er auf seiner Seite, aber meine Hand bleibt ausgestreckt. Die bleibt ausgestreckt, solange ich lebe. Und ich möchte niemals über einen Menschen sagen, mit dem bin ich jetzt aber fertig. Der ist aber jetzt gestorben für mich. Solche Formulierungen gibt es für einen Christen nicht. Und den grüße ich nicht mehr. Mit dem rede ich nicht mehr. Den schaue ich nicht mehr an. Das gibt es nicht für Christen. Es darf nicht sein. Auch in den Familien. Ich weiß, was da alles vorfallen kann. Der Familienfrieden, der kann ja 20 Jahre lang völlig unangetastet sein. Aber dann kommt das Erben. Irgendwann geht's mal ans Erben. Und dann ist auch Alarmstufe rot. Dann erbt der eine 3000 Euro mehr als der andere. Und der kriegt ein Eckerle mehr. Und der einen Schrank mehr. Und der das mehr. Und ja, da geht's am Ende, da wird gestritten. Da geht's vor den Rechtsanwalt. Wegen 100 Euro geht dann die Familienfriede auseinander. Und mit den Nachbarn. Da hat so ein Nachbar 10 Zentimeter weiter über die Grenze gebaut. Das darf man nicht. Das darf man wirklich nicht. Das darf man nicht. Das ist falsch. Aber wisst ihr, was der gläubige Stundenbruder gemacht hat, hier in Württemberg? Der hat denen die Mauer abreißen lassen, die Fundamente ausgraben lassen und die Mauer 10 Zentimeter rübersetzen lassen. Die brauchen 100 Jahre lang in dem Ort keine Evangelisation mehr machen. Brauchen die nicht. Das wissen noch die Urenkel, erzählen das noch weiter, was da passiert ist mit der Mauer. Ich sage noch einmal, das ist nicht richtig, man darf nicht über die Grenze bauen. Aber die Frage ist immer auch, wie man auf etwas Falsches reagiert. Da kann man auch noch besonnen und angemessen reagieren. Da hätte es bestimmt eine andere Möglichkeit gegeben, sich zu einigen. Ich habe miterlebt, ich habe diesen Vorfall nicht miterlebt, aber die Folgen von dem Vorfall. Da war eine Gemeinde, die hatten Gemeindetag, waren alle zusammen und dann sollte es Kaffee trinken geben am Nachmittag. Da waren zwei Schwestern in der Küche beschäftigt, die Kuchen aufzuschneiden, die Schwestern mitgebracht hatten. Und dann kamen die hintereinander beim Kuchenschneiden, weil die eine gesagt hat, der gehört in 12 Teile geschnitten. Und die, nein, in 16 Teile, ja, oder was weiß denn ich, ja, kenne ich mich nicht aus. Auf jeden Fall, die kamen hintereinander und wurden laut. Und dann kamen ihre Männer dazu und dann gingen ihre Männer sich gegenseitig an die Gurgel. Die wurden handgreiflich wegen dem blöden Kuchen. Entschuldigung, ja. Und ich weiß, zuerst ist es zum Lachen, zum Schmunzeln, aber was daraus geworden ist, aus dieser Sache, das ist zum Weinen. Das wurde nie geklärt, geistlich. Die Ehepaare waren von da an so und kriegten das nicht geklärt. Das ging weiter über die Kinder. Die ganze Gemeinde wusste davon. Ein Mehltau der Unversöhnlichkeit über die ganze Gemeinde. Am Ende sind beide Familien weggegangen. Ich habe die eine gerade erst in diesem Monat auf einer Beerdigung getroffen, die eine, die da weggegangen ist. Es ist bis heute nicht geklärt. Eine von diesen vier Personen lebt schon nicht mehr. Eine der Schwestern beim Kuchenschneiden lebt schon nicht mehr. Ja, es ist nicht geklärt worden. Ich konnte es auch nicht klären, obwohl ich es versucht habe. Ich konnte es nicht klären. Ich weiß genau, von was ich rede. Der Teufel hat viele Gesichter, liebe Geschwister. Wenn der uns nicht von Christus trennen kann, das kann er nicht, dann versucht er uns vom Bruder und von der Schwester zu trennen und dann hat er am Ende dasselbe Ziel erreicht. Dann ist auch der Kreislauf der Liebe, von dem der erste Johannesbrief in besonderer Weise spricht, getrennt, zerstört. Gott liebt den Bruder und Gott liebt mich. Und ich soll den Bruder lieben und der Bruder mich. Das ist ein Kreislauf. Der darf an keiner Stelle darf der durchbrochen werden. Und solche Dinge kommen vor. Und dann entsteht eine bittere Wurzel und ganze Gemeinden werden befleckt. Wie sieht das Verhalten aus in einem Konflikt? Man kann immer falsch reagieren. Ist klar. Aber man kann in diesem Fall sogar doppelt falsch reagieren. Hier ist eine Fluchtreaktion. Verdrängung. Man redet nicht drüber, man kehrt das unter den Teppich, man lässt Gras drüber wachsen, man sagt, komm, Zeit heilt Wunden und all diese Sprüche, man packt es nicht an, die Sache ist nicht wirklich geklärt, man verdrängt sie. Es ist zu schwerwiegend, man kann nicht sagen, er tat, als hörte er es nicht. Ja? Es ist etwas ganz Konkretes vorgefallen, aber es wird verdrängt. Oder Flucht, man geht weg. Am Ende gehen die Leute aus der Gemeinde weg, gehen in die nächste Gemeinde rein, weil dort nicht geprüft wird, biblisch, weil da nicht gefragt wird, wo kommst du her, wo gehst du hin, was bringst du mit? Ja, wir nehmen niemanden in die Gemeinde auf bei uns, ohne vorher anzurufen, wo kommst du her? Wir rufen dort an, die fallen immer aus allen Wolken, wenn wir da anrufen, und wollen nur wissen, sind die Geschwister, so viel an ihnen lag, im Frieden gegangen? Mehr wollen wir nicht wissen. Wir wollen nicht wissen, ob die da Geld gespendet haben und wie viel. Das interessiert uns nicht. Ja? Wir wollen nur wissen, ob sie im Frieden gegangen sind und nicht irgend so eine Sache mitbringen zu uns. Flucht und jetzt nicht erschrecken. Aber es kommt ein großer Sprung hier zwischen, da müsste ich mehr Platz lassen. Ja? Aber das letzte Glied in dieser falschen Kette ist Selbstmord. Es hat schon Geschwister gegeben, die haben sich das Leben genommen, Gläubige, und in der Ewigkeit wird mal offenbar werden, dass es ungelöste Konflikte mit Geschwistern in der Gemeinde waren, die sie am Ende dahin getrieben haben. Bitte, das wollen wir gleich vergessen. Ja? Dann gibt es auf der anderen Seite aggressive Reaktionen. Das ist mehr nach innen depressiv, das ist aggressiv. Das lasse ich mir nicht gefallen. Gegen den gehe ich vor Gericht. Die zeige ich an. Ja? Gerichtsprozesse. Heute gehen ganze Missionswerke gegeneinander vor Gericht. Ganze Missionswerke, vor weltliche Gerichte. Und Paulus sagt, ist nicht ein Weiser unter euch, der könnte schlichten. Angriff, wie die Brüder, ja, gingen sich an den Hals. Das lasse ich mir nicht gefallen. Und auch hier wieder ein ganz großer Sprung. Der letzte Schritt in dieser Kette wäre am Ende Mord. Ja, damit sich das nicht einprägt. Falsch, beide, das eine so falsch wie das andere. Das ist nicht die richtige Reaktion in einem Konflikt. Ich habe das aus dem Buch von Ken Sandy, Sei ein Friedensstifter. Und da bringt er dann noch Versöhnungsreaktionen, nämlich die Sache übersehen, wie bei Saul, bei kleinen Dingen. Nochmal, bei kleinen, bei Bagatellen. Offen und direkt darüber sprechen. Und zwar mit dem Verursacher, mit dem Betreffenden. Was machen wir? Wir reden manchmal mit allen anderen über die Sache, nur nicht mit dem Betreffenden, mit dem es eine Spannung gibt. Offen und direkt darüber sprechen, über die Sache verhandeln. Es kann ja sein, man redet ihn darauf an oder sie und er sagt, Mensch, bin ich dankbar, dass du mir das sagst. Ich habe das gar nicht gemerkt. Du, das ist aber gut, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Komm, bitte verzeih mir, das wollen wir sofort aus der Welt schaffen. Lass uns beten zusammen, wir bringen das vor den Herrn und das soll sofort ganz aus der Welt sein. Ja, könnte sein, wunderbar, kommt ab und zu vor. Könnte aber auch sein, der sagt, was? Das soll ich gesagt haben? Na, das kann nicht sein. Nee, das stimmt nicht. Und dann sagt man, du, ich habe aber einen Zeugen dafür oder eine Zeugin, die hat das auch gehört. Darf ich dich mal da gegenüberstellen? Darf ich mal die Schwester bitten, dass sie das dir bezeugt, dass sie das gehört hat, dass du das gesagt hast? Ja, über die Sache verhandeln miteinander. Einen Vermittler einschalten. Das steht hier so einfach. Ich weiß, dass es nicht so einfach ist, aber ich wurde in den letzten Jahren einige Male als Vermittler gerufen. Da kann man sich nicht mit Ruhm bekleckern bei so einer Sache. Braucht ihr nicht glauben. Da verliert man auf beiden Seiten Federn, ja, weil in der Sache muss man dem auf den Deckel geben und sagen, hier, guck mal da, das ist nicht richtig, was du da machst. Da muss man den ermahnen, man verliert Sympathie auf beiden Seiten. Aber ist ja nicht schlimm, Hauptsache man kann helfen, ist ja alles nicht schlimm, einen Vermittler einschalten. Ich wurde gerufen irgendwo hin, da war die Frau eines Ältesten und die Frau eines Diakons waren hintereinander geraten. Da war auch Musik drin, die Frau eines Ältesten und die Frau eines Diakons. Ich wusste, was da auf dem Spiel steht. Und ich habe gesagt, ich komme nur, wenn die Männer dabei sind. Die Männer müssen dabei sein. Die Männer waren einverstanden, dann saßen wir den ganzen Abend zusammen. Die beiden Ehepaare und ich. Ich habe sehr gebetet für den Abend, aber nach einer Stunde etwa habe ich gedacht, jetzt ist gleich zu spät. Jetzt wird gleich einer aufstehen und wird den Raum verlassen und die Sache bricht auseinander. Es hing an einem Faden. Es sah gar nicht gut aus. Und dann hat der Herr die Wende geschenkt und es kam zur Klärung der Sache, es kam zur Versöhnung. Ich habe gesehen, wie sie sich unter Tränen umarmt haben später, die beiden Schwestern und die Männer auch. Es ging wirklich gut aus in diesem Fall, dem Herrn sei Dank. Ich habe andere Fälle gehabt, da ging es nicht gut aus. Hier ging es gut aus zwischen diesen beiden Schwestern. Und darum einen Vermittler einschalten, das muss nicht ein Ältester sein, muss nicht ein Bruder sein, den man von irgendwo einfliegt, ja, aus Rom oder aus Wittenberg oder weiß ich, wo der herkommen soll. Ja? Nein, nein, das kann ein ganz schlichter Bruder sein, aber ein bewährter Bruder, der im Herrn steht und die Schrift kennt. Die Sache schlichten, wenn möglich, die Sache schlichten. Und wenn das nicht möglich ist, wenn zum Beispiel wenn dieser Betroffene festhält an seiner Sünde, am Bösen, dann muss in letzter Konsequenz Gemeindezucht geübt werden. Ich finde das gut. Gemeindezucht ist eine Versöhnungsreaktion. Wir üben niemals Gemeindezucht, um irgendjemand loszuwerden. So, den sind wir jetzt los, ja, und die. Niemals. Sondern Gemeindezucht bedeutet Ausschließen aus der Gemeinschaft. Er soll zur Besinnung kommen, oder sie. Will er oder sie an der Sünde festhalten und dabei die Gemeinschaft mit so vielen Geschwistern verlieren? Oder will er die Sünde aufgeben und die Gemeinschaft mit den Geschwistern erhalten? Darum geht's. Darum Gemeindezucht üben in letzter Konsequenz. Aber ich sage euch auch dazu, bei all den Fällen, wo ich gehört habe, wo Gemeindezucht geübt wurde, selten kommen Geschwister wieder zurecht. Selten. Hier und da. Aber der Stolz ist doch so groß, ja. Und der Betrug des Teufels so raffiniert. Die meisten, die ausgeschlossen werden, gehen ihre eigenen Wege, gehen gar nirgendwo mehr hin oder gehen durch die Hintertür in eine andere Gemeinde rein, wo sie wieder willkommen geheißen werden. Ja, das alles passiert heute leider. Man muss kein Empfehlungsschreiben mehr mitbringen und all die Dinge sind über Bord gegangen. Ich rede nicht von euch, ja, ich rede allgemein von Fällen, die es leider in der Christenheit gibt. Ich habe noch einen dritten und letzten Punkt, das Vermeiden von Spannungen. Mit den Spannungen ist es wie mit dem Müll. Besser als Müll entsorgen und verbrennen ist Müll vermeiden. Werden wir doch ständig darauf getrimmt, Müll zu vermeiden. Ist ja auch richtig so. Nur ganz können wir ihn eben nicht vermeiden. Ja? Habt ihr auch 4 Mülltonnen stehen? Wir haben 4 Mülltonnen, ja. Papier und Plastik und Restmüll und Bio, ja. 4 Tonnen stehen bei uns vorm Haus. Und ist ja gut so, hat ja alles seine Berechtigung. Also am besten wäre, Spannungen vermeiden. Ich sage noch einmal, wir leben außerhalb des Himmels. Wir leben in einer gefallenen Welt. Ganz werden wir Spannungen nicht vermeiden können. Aber wir wollen alle hoffentlich wirklich darauf ausgerichtet sein, dass wir so weit wie möglich Spannungen vermeiden. Und das geht so. Auch aus dem Buch von Kurt Scherer, Vergebung, das zentrale Problem. Als erstes wollen wir unser eigenes böses Herz erkennen, das zu allem fähig ist. Dann werden wir nämlich beten, Herr Jesus, bewahre mich davor, dass ich zu Spannungen Anlass gebe, dass ich ein Spannungserzeuger bin bei uns in der Gemeinde und die anderen Geschwister beschwere und belaste und dass sie Mühe haben mit mir und die Brüder kommen müssen und mich x-mal besuchen und ermahnen und so weiter. Bewahre mich davor. Mein eigenes böses Herz. Alfred Kullen sagte, ich habe aller Menschen Herz an meinem eigenen erkannt. Mein eigenes Herz, mein böses Herz, wie schnell ich in der Lage bin, über andere böse zu denken und böse zu reden und ihnen auch vielleicht sogar ins Gesicht böse Dinge zu sagen. Dann sollten wir uns alle strikt weigern, üble Nachrede zu praktizieren und anzunehmen. Wenn wir da wachsamer wären, dann würden Schwätzer in unserer Gegenwart schnell verstummen. Ja? Nicht böse über andere reden, wirklich uns in Zucht nehmen, wenn wir etwas über einen anderen Bruder sagen oder Schwester, dass wir es so gut wie möglich darstellen, ja? Und wenn es wirklich etwas Böses ist, was gesagt werden muss, dann zählt noch unsere Haltung, dass wir uns nicht da erheben und triumphieren und uns da so abheben, so abwärts vergleichen, ja, wie wir es gerne machen, dann kommen wir dabei gut weg, wenn wir die Schwächen der anderen anprangern. Das wäre wichtig, dass wir das uns weigern, das zu praktizieren und anzunehmen. Häufig entstehen Spannungen durch hartes, liebloses Kritisieren. Im Kritisieren gelten wir Deutschen weltweit als Spitzenreiter. Wir sind Weltmeister im Kritisieren, wirklich. Das sagen uns die Amerikaner, die Franzosen, andere Nationen sagen, Mensch, ihr Deutschen, ihr seid so gründlich, ja, ihr seid das Volk der Dichter und Denker und der Ingenieure, alles ganz, ganz, ganz gründlich, ganz klein. Und ja, und so sind wir aber auch, und das macht uns auch in vielem so kritisch, ja. Das hat wieder seine Berechtigung, aber das kann man auch alles übertreiben. Wisst ihr, wie die Österreicher über uns Deutsche denken? Wir hätten kein Blut in unseren Adern, sondern Korrekturflüssigkeit. Das denken die Österreicher über uns, Deutsche, weil die jahrhundertelang von uns Deutschen immer gesagt kriegt haben, das könnt ihr nicht und das könnt ihr nicht und so geht das und das ist nicht richtig. Ja? Die denken so über uns, weil wir so besserwisserisch und rechthaberisch und kritisch sind mit allen anderen, ja. Also bitte, lasst uns aufpassen mit dem lieblosen Kritisieren. Ich will jetzt nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Man muss auch berechtigte Kritik üben dürfen. Das mache ich auch. Ja, man muss das dürfen, aber in der richtigen Haltung und auch in unseren Ehebeziehungen viel mehr loben und anerkennen und danken, bevor wir anfangen zu kritisieren. Wenn eine spannungsreiche Situation entsteht, wollen wir um jeden Preis das Gespräch suchen und im Gespräch bleiben. Im Gespräch bleiben. Lieber einmal zu viel versuchen zu reden, als wie zu wenig und gleich, ach komm, da ist Hopfen und Malz verloren, da gibt's nichts, das ist sinnlos und so weiter. In der Geduld bleiben, in der Offensive der Liebe bleiben und mit den anderen reden. Wenn etwas zu bereinigen ist, wollen wir einander vor Christi Angesicht betend vergeben. Wo habe ich diese Formulierung her? Vor Christi Angesicht. 2. Korinther 2 schreibt Paulus, auch ich habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, den Korinthern, euch vergeben, vor Christi Angesicht. Schaut mal diese Formulierung. Das bedeutet, er hatte seinen Herrn vor Augen, den Herrn, der für unser aller Schuld am Kreuz gestorben ist, der das alles auf sich geladen hat, unsere bösen Worte und Gedanken und Taten und Unterlassungen, den hatte er vor Augen, der ihm seine ganze Lebensschuld vergeben hatte. Und wenn man ihn vor Augen hat, kann man dem anderen seine 50 Cent nicht aufrechnen. 1 Million hat er uns vergeben an Schuld, und dann wollen wir dem anderen die 50 Cent nicht vergeben. Dann sind wir der Schalksknecht, dann sind wir der böse Knecht von Matthäus 18. Aber wenn wir Christi Angesicht sehen, sein großmütiges Angesicht, dann können auch wir großmütig vergeben. Liebe Brüder und Schwestern, ich kann euch ehrlich sagen, ich möchte lernen, einem anderen zu vergeben, in dem Augenblick, wo er an mir schuldig wird. Möchte ich schon bereit sein, ihm zu vergeben. Ich habe nicht gesagt, dass ich das schon kann. Ich habe gesagt, ich möchte das gerne lernen. In dem Moment, wo er an mir schuldig wird, möchte ich schon bereit sein zu vergeben. Und nicht, oh, was hat er da gesagt, ja? Der hat über mich sowas gesagt. Was erlaubt er sich, ja? Dann kommt der ganze Stolz raus und nein, wir wollen lernen zu vergeben. Und wirklich in Gnade miteinander umgehen. In Gnade. Der Herr geht in Gnade mit uns um. Und wir wollen immer mit dem anderen nach Recht umgehen. Nein, in Gnade. Und dann vergebe ich ihm auch. Noch etwas? Wo Spannungen lange währten und die Gemeinde befleckt haben, ist eine öffentliche Bekanntgabe der Versöhnung notwendig. Da, wo es lange währte und die Gemeinde davon erfahren hat, ja, wie in dem Fall, wo ich eben erzählt habe. Meine Frau war in Chur eine Woche lang auf der Hensoldshöhe in Gunzenhausen vor 2 Jahren. Und dann ging sie dort in einen Gottesdienst, war irgendeine Gemeinde, eine Freikirche, da ging sie dahin und da erlebte sie am Sonntagmorgen, wie ein Bruder aufstand vor der ganzen Gemeinde und sagte: Liebe Geschwister, bevor wir mit dem Gottesdienst anfangen, habe ich noch was zu sagen. Am letzten Mittwochabend hatten wir hier Bruderratssitzung oder sowas, ja, und wir waren beieinander und wir sind hintereinander gekommen. Also wir haben uns gestritten, wir haben uns gegenseitig harte Sachen an den Kopf geworfen und das wissen auch unsere Frauen und das ist sicher schon rum erzählt worden, aber wir wollen euch auch sagen heute Morgen, wir haben uns versöhnt, wir haben uns ausgesprochen, wir haben einander vergeben, es ist wieder alles bereinigt. Liebe Geschwister, Hut ab vor diesem Bruder und seinen Mitbrüdern. Einen geistlichen Menschen erkennt man doch nicht daran, dass er keine Fehler mehr macht, sondern hoffentlich daran, dass er zu seinen Fehlern stehen kann, dass er sowas machen kann. Warum erleben wir das so selten, dass mal einer zu dem anderen hingeht und sagt: Du, es tut mir leid, was ich da gestern gesagt habe, das war nicht in Ordnung. Ich habe mich gehen lassen. Mit mir ist der Gaul durchgegangen. Ja, warum kriegen wir das so schwer fertig? Oder in den Ehen. Zu mir sagt eine Frau: Ich bin jetzt 20 Jahre verheiratet mit meinem Mann. Mein Mann hat sich in 20 Jahren noch nicht ein einziges Mal entschuldigt. Sag ich: Wie hast du das ausgehalten, 20 Jahre lang? Wie hast du das ausgehalten? Liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe jungen Leute hier, jungen Erwachsenen und Teenager, wir müssen lernen, uns zu entschuldigen bei den Eltern oder die Eltern bei den Kindern. Wir mussten uns auch schon oft genug bei unseren Kindern entschuldigen. Das müssen wir lernen. Also, um Bekanntgabe der Versöhnung notwendig, hat es Vorfälle gegeben? Ist es vielleicht sogar in der Ehe gewesen? Ich weiß auch in einer Ehe, wo Menschen sich mal aus Liebe geheiratet hatten. Da kommt mal was, da gibt es, Christen streiten ja nicht, die haben nur kleine, mittlere oder größere Wortwechsel, ja. Da gibt es mal so einen mittleren Wortwechsel und dann wird man mal laut miteinander und dann geht es mal irgendwie hektisch zu. Und dann, aber es kann schlimmere Dinge geben, es kann sogar hin bis zur Untreue vorkommen und das ist kein Kavaliersdelikt, ihr lieben Geschwister. Ich will euch ein Beispiel zeigen, wir kommen gleich zum Schluss, ich habe hier noch 2 Beispiele. Im Jahre 1571 wurde Jan Rubens wegen Ehebruch zum Tode verurteilt. Damals stand auf Ehebruch noch die Todesstrafe. Und dann kam er ins Gefängnis in Antwerpen, Belgien. Und dann schrieb ihm seine betrogene Ehefrau ins Gefängnis einen Brief. Und da standen wörtlich folgende Sätze drin: Mein sehr geliebter Mann, ich vergebe euch jetzt und immer. Ehebruch. Ihr seid in so großen Ängsten, aus denen ich euch gerne mit meinem Blut erretten würde. Könnte da überhaupt Hass sein, dass ich eine so kleine Sünde gegen mich nicht vergeben könnte? Merkt ihr, sie nennt den Ehebruch ihres Mannes eine kleine Sünde. Das ist keine kleine Sünde. Das ist kein Kavaliersdelikt. Das reißt ganz, ganz schwere Wunden. Aber sie nennt das eine kleine Sünde, verglichen mit den großen Sünden, wofür ich alle Tage Vergebung bei meinem himmlischen Vater erflehe. Das war die richtige Perspektive. Und schreibt nicht mehr, ich unwürdiger Mann, es ist euch alles vergeben, eure treue Ehefrau Marie Rubens. Kraft ihrer Fürbitte und ihrer Intervention kam ihr Mann frei. Er wurde nicht zum Tode verurteilt, sondern nach 2 Jahren kam er sogar aus dem Gefängnis frei. Ehepaar Rubens siedelte um, zog nach Siegen in Nordrhein-Westfalen, wo einige Zeit später ihr Sohn Peter Paul Rubens geboren wurde, der jene weltberühmte Maler werden sollte. Das ist ein Selbstporträt von ihm, ja. Ich weiß nicht, ob er ein guter Maler war oder schlecht, ja. Ich meine, er war schon ein guter Maler, so, sonst hätte er das nicht malen können. Aber es hätte ihn nie gegeben, wenn seine Mutter seinem Vater nicht Ehebruch vergeben hätte. Das ist gewaltig. Oder habt ihr gehört von Corrie ten Boom? Sie hatte mit ihrer Familie Juden versteckt im Dritten Reich in Holland vor der Gestapo, vor Eichmann und Genossen. Und dann waren sie verraten worden, verpfiffen, denunziert und kamen ins KZ. Haben Schreckliches erlebt, schrecklich. Der Vater ten Boom kam um, die Schwester ten Boom kam um, Corrie ten Boom abgemagert bis zum Skelett. Und dann wurde sie 1945 im Januar auf unerklärliche Weise entlassen aus dem KZ. Konnte keiner erklären, warum sie entlassen wurde, und sie kam frei. Und dann bekam sie auch ihren Ordner, ihre Akte in die Hand, und da sah sie, wer sie verraten hatte. Das stand da drin. Und da hätte sie einen furchtbaren Groll und Hass haben können auf diesen Mann, der schuld war an diesem Unrecht, das sie erlebt hatten. Aber sie ist hingegangen zu diesem Mann, hat den Ordner vor seinen Augen zerrissen. Ja, das Bild habe ich vor 2 Jahren in Auschwitz aufgenommen. So sah es aus in den KZs, ja, auch in den Frauenlagern. Da hat sie den Ordner zerrissen und gesagt, ich vergebe dir um Jesu willen. Liebe Geschwister, mir ist klar, auch von euch haben einige Unrecht erlitten. Das kommt vor. Man erleidet Unrecht in der eigenen Familie, im Betrieb, Mobbing und all die Dinge, die da heute passieren. Und sogar in der Gemeinde kann man Unrecht erleiden. Aber lass uns doch diese Haltung haben. Ich vergebe dir um Jesu willen. Ich ziehe da einen Strich und dahinter gehe ich nicht zurück. Wir werden den Himmel zusammen verbringen. Und darum will ich auch hier Vergebung leben. Und ich will Gnade in Gnade dir begegnen. Und alles andere wird Gott einmal richten. Das gebe ich ab. Ich möchte mit keinem Menschen auf dieser Erde in einem Spannungsverhältnis stehen, so viel an mir liegt. Ich schließe mit diesen beiden letzten Folien, diese letzte Gedanken. Es geht nicht darum, nur wie wir Spannungen verhindern können, vermeiden können, minimieren können und so weiter. Wir wollen ja nicht nur Spannungen vermeiden, wir wollen ja zusammenwachsen im Miteinander. Wir wollen herzlich als Geschwister miteinander umgehen. Vor einiger Zeit habe ich einmal die sogenannten Einanderstellen nachgeschlagen. Kann man ja mit dem Computer ganz einfach machen. Gibt man ein in ein Suchprogramm und dann spuckt er die alle aus. Ja, da kommt das Wort einander vor im Neuen Testament. Es gibt es auch im negativen Zusammenhang. Einander beißen, einander fressen und so. Das lasse ich jetzt mal alles weg. Ja, sondern die positiven, darum geht es ja. Schaut euch mal das an. Das ist die Antwort auf die Frage, wie können wir als Gemeinde wachsen? In Hünfeld oder ihr hier in Steinen? Wie können wir wachsen im Miteinander? Der Herr sagt, nehmt einander auf. Paulus schreibt das, ja? Nehmt einander auf. Damit beginnt es. Ich nehme den anderen auf und an als Bruder und Schwester. Ganz gleich, wie der aussieht, ganz gleich, wie der riecht, ob der manchmal nach Knoblauch riecht oder, ja. Ich nehme den auf und an, wie der spricht und welchen Dialekt der hat und alles ganz egal. Ich nehme den anderen auf. Wir in der Gemeinde, wir sind eine hochexplosive Mischung aus 50% Russlanddeutsche bei uns in der Gemeinde, 45% hiesige, wie uns die Russlanddeutschen nennen, also Deutschlandsdeutsche, ja, und noch 5% Amerikaner in einer Gemeinde zusammen. Wenn wir Gemeindetag haben, bringen die Hessen ihre hessischen Spezialitäten mit, die Russlanddeutschen kochen Borsch und bringen die Russlanddeutschen Sachen mit und die Amerikaner bringen Popcorn. Ja? Also wunderbar, passt doch alles zusammen. Ja? Ja, wir haben eine besondere Gelegenheit schon, dieses Zusammenwachsen zu üben. Das sind ganz verschiedene Kulturen, Denkweisen, Gemeindehintergründe. Was meint ihr, was da an Spannungen hochkommen kann? Und dann bauen wir auch noch, ja, seit 4 Jahren. Aber der Herr hat Gnade gegeben, die Gemeinde ist immer noch zusammen, trotz Bau, und ich hoffe, wir haben es auch bald überwunden. Also, den anderen aufnehmen, damit fängt es an. Den anderen lieben, das steht in Johannes 13, wie wir wissen, und an 11 weiteren Stellen im Neuen Testament, einander lieben. Grüßt einander mit heiligem Kuss, das heißt, einander wirklich herzlich begrüßen. Manche machen das ja wirklich in den russlanddeutschen Gemeinden, der heilige Kuss. Aber wir können das auch leben, indem wir einander herzlich begrüßen. Nicht aneinander vorbeilaufen, ja, oder einfach so auseinanderschlappen, sondern wirklich einander begrüßen und verabschieden, herzlich. Auf dass die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben möchten. Da könnte ich jetzt noch eine Stunde reden, aber ich mache es nicht, keine Sorge. Dieselbe Sorge füreinander haben heißt, keine Lieblinge in der Gemeinde haben, keine Favoriten. Dieselbe Sorge füreinander haben. Warum laden wir immer nur dieselben Leute ein? Warum reden wir immer nur mit denselben Leuten? Ich weiß, dass man mit einigen enger zusammenarbeiten muss. Es geht nicht anders, ja? Aber bitte, achten wir drauf. Wir haben, als wir in Mannheim waren, 10 Jahre lang, wirklich drauf geachtet. Alle Geschwister, richtig nach der Liste, alle nacheinander einzuladen und nicht die einen vorzuziehen eben und die anderen nicht, ja? Sondern alle nach der Liste eingeladen. Und gut, das geht nicht immer so und das muss man auch nicht so machen, aber dieselbe Sorge füreinander haben, durch die Liebe einander dienen, das kommt jetzt x-mal, bitte schreibt nur die Stellen auf, wenn jemand schreibt, ja, einander dienen, schreibt auch Petrus, oder einander die Füße waschen, nicht die Köpfe, sagt der Herr Jesus, fähig einander zu ermahnen, ermuntern, trösten, all die verschiedenen Charaktere von ermahnen, einander ermahnen und erbauen. Oder wenn etliche die Zusammenkünfte verlassen, einander ermuntern, ihnen nachgehen, den Thomas seelen. Thomas hatte sich auch entfernt, aber wie gut, dass die anderen Jünger hingegangen sind zu ihm. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander ertragen. Wir geben alle einander zu tragen auf, mehr oder weniger. Wir geben alle einander zu tragen auf. Schwächen des anderen müssen wir tragen. Sünden des anderen müssen wir vergeben. Das ist der Unterschied. Ich muss nicht die Schwäche vergeben, die muss ich tragen. Aber Sünden muss ich vergeben, wenn ich biblisch leben will. Gleich wie Christus euch vergeben hat, Gott in Christus euch, so auch ihr. Und einander die Vergehungen bekennen und füreinander beten. Ihr seht diese Einanderstellen, das war nur jetzt im Schweinsgalopp, das ist mir klar, aber könnt ihr selber nach studieren mit einer Konkordanz oder mit einem guten Bibelprogramm und dann seht ihr diese Stellen. Und ich schließe mit dieser letzten Folie. Ich will euch sagen, was ich aus 15 Jahren Gemeindearbeit, vor allen Dingen den 10 Jahren in Mannheim gelernt habe. Das ist das Letzte, was ihr heute Abend hier seht. Ich habe Lehrgeld bezahlt in Mannheim. Ich habe echt Lehrgeld bezahlt. Gemeinden werden nicht nur durch Zustimmung zu gemeinsamen Lehrsätzen gebaut, sondern auch durch herzliche, gesunde Beziehungen der Geschwister untereinander. Wer mich kennt, der weiß, dass mir gesunde Lehre sehr wichtig ist. Die ist wichtig, die ist unserem Herrn wichtig, die war den Aposteln wichtig, die sollte auch uns wichtig sein. Aber man darf nicht das eine so hochheben und das andere hängt dann so runter, sondern wir müssen erkennen, das eine ist Lehre, gesunde Lehre, aber das andere sind gesunde, herzliche Beziehungen der Geschwister untereinander. Und ich will euch sagen, wo ich da nicht aufgepasst habe, es waren nicht unsere Gottesdienste, die liefen wunderschön ab, aber unsere sogenannten Gemeindestunden, wenn wir so zusammenkamen, alle, die wirklich verbindlich zur Gemeinde gehörten, um so einige Anliegen da zu regeln, ja, haben wir nur 3-4 Mal im Jahr gemacht, hatten wir so Zusammenkünfte, wo alle Gemeindeglieder zusammenkamen. Und da haben dann einige gemeint, sie könnten dann mal so richtig vom Leder ziehen und könnten mal die anderen so runterlaufen lassen. Und da fielen harte Worte und dann sind Schwestern heimgegangen und konnten die Nacht nicht schlafen oder lagen weinend auf den Kissen, weil da so harte Worte gefallen waren. Und ich hatte da nicht rechtzeitig genug eingegriffen. Ich rede jetzt von mir, weil ich hatte damals die Verantwortung, es gab noch keine Ältesten und da hatte ich die Hauptverantwortung als der die Gemeindearbeit begonnen hatte und ich hätte da früher einschreiten müssen, habe ich nicht getan und da sind so unschöne Sachen passiert, dann haben auch einige die Gemeinde verlassen, Das war nicht gut, bis ich das kapiert hatte. Hier nicht nur Lehre, sondern auch die Beziehung der Geschwister untereinander. Und wenn ich heute eine solche Gemeindestunde zu leiten habe in Hünfeld, wir wechseln uns da ab, wir sind da vier Brüder, die da turnusmäßig drankommen, dann sage ich vorher, liebe Geschwister, wenn wir heute Abend hier zusammen sind, dann wollen wir in der gleichen Haltung, in dem gleichen Geist zusammen sein, wie heute Morgen, als wir das Brot gebrochen haben und uns versammelt haben als gottesdienstliche Versammlung. In dem gleichen Geist. Und ich werde es nicht zulassen, dass irgendjemand sich daneben benimmt, verbal entgleist. Da gibt es die gelbe Karte und wenn es sein muss, die rote Karte. Ja, das habe ich deutlich genug gesagt. Und ich kann euch sagen, in dem ganzen letzten Jahr schon und dieses Jahr haben wir gute, harmonische, offene Stunden gehabt in dieser Weise und es hat keine Entgleisung mehr gegeben. Das ist nicht, weil ich das sage, sondern weil der Herr das gebraucht, um den Geschwistern klarzumachen, aufpassen, wir sind ja als Geschwister zusammen und nicht in der Vereinsmeierei, ja, wo jeder auf den anderen eindreschen kann. Ich habe nur von uns geredet, ich weiß überhaupt nicht, ob ihr sowas macht, solche Zusammenkünfte, und ich habe nur von uns geredet, ich habe mich nicht erkundigt, was hier bei euch ist, ja, dürft ihr mir wirklich glauben. Also, wollen wir das mitnehmen? Wir sind von Josua hergekommen, wir haben gesehen, auch im Volk Israel gab es schon Spannungen, aber sie konnten geklärt werden durch Gespräch und wir haben jetzt noch über das Vermeiden von Spannungen gesprochen und ich habe den Gedankengang noch weitergezogen. Wir wollen nicht nur Spannungen vermeiden, sondern herzlich miteinander ungefärbt, ungetrübt in guten Beziehungen leben.